zur 16. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder reinhörst. Vor 18 Jahren, also im Jahr 2002, wurde erstmalig das Buch How Popular Musicians Learn – A Way Ahead for Music Education von Lucy Green publiziert. Lucy Green ist eine Musikpädagogik-Kollegin aus London, die in ihrem mittlerweile berühmten Buch Interviews mit Rock- und PopmusikerInnen veröffentlicht hat. Anhand dieser Interviews hat sie herausgearbeitet, wie Menschen außerhalb von Schulen ihre musikalischen Fähigkeiten erwerben, und zwar vor allem im Bereich der Popularmusik. In dieser Folge erzählt nun mein Vater, wie er und seine Freunde sich vor über 50 Jahren ihre musikalischen Fähigkeiten angeeignet haben. Wir sind gemeinsam in alte Zeiten eingetaucht und haben uns gefragt, inwiefern diese Zeiten und das in der Musikpädagogik sogenannte informelle Lernen auch für den heutigen Musikunterricht noch von Interesse sein könnte. Hallo Papa, schön, dass du dich heute mit mir in meinem Podcast unterhältst. Wir sitzen hier im Wohnzimmer in Herzberg am Harz, wir trinken ein Glas Bier und ich möchte dich gern über deine musikalische Laufbahn interviewen, denn du hast nun über 50 Jahre schon in deinem Leben Musik gemacht und ich kam auf die Idee, als ich ja in Brasilien war, vor ein paar Wochen und Mariana kennenlernte und sie so viel von ihrem Vater erzählt hat. Und da dachte ich, du hast auch einiges zu erzählen über das Musikmachen. Mich interessiert jetzt als erstes, wie hat das alles angefangen, als du mit den Mad Maroons in den 60er Jahren entschieden hast, loszulegen?
Ja, ich habe mit 14 Jahren meine erste Gitarre mir gekauft. Ich habe meine Elektro-Eisenbahn verkauft und habe wenige Gitarre gekauft. Und zwar kam das aus folgendem Grund. Ich hatte vorher mit einem Freund gejetzt. Und der kam auf einmal mit einer Platte an, I Want to Hold Your Hand, und ich glaube auf der Rückseite She Loves You. Und hat dann mir das vorgespielt, sagte, hör, das ist eine neue Band aus England, ich kann mit der Musik nichts anfangen. Und dann habe ich die Beatles gehört und dann war ich gleich begeistert. Und aufgrund der Tatsache habe ich dann sofort gesagt, jetzt machst du Beatmusik. Und dann haben wir natürlich damals die Möglichkeit nicht gehabt wie heute. Wir haben uns also damals Verstärker durch Bekannte, die technisch was drauf hatten, selber bauen lassen und haben auch die Boxen selber gebaut, Perholzplatten besorgt und so weiter, Bespannung und dann alles selber gemacht. Und zu den ersten Veranstaltungen, die erste Veranstaltung war dann 1965. Wir haben natürlich alles dann immer im Radio gehört von den Beatles, von den Stones und so weiter. Die waren ja damals schon, glaube ich, seit 62 im Geschäft. Und man versuchte das ja alles zu kopieren. Und es gab damals hier in der ganzen Umgebung, in jedem Ort gab es Beatbands. Und zwar waren das zum Beispiel die Empires in Bad Lauterberg, die Submarines in Scharzfeld, die Blue Moons in Göttingen, die Gravediggers in Einbeck und die Mad Maroons dann halt in Herzberg. Und wir haben also unseren ersten Auftritt 1965 dann gehabt, nachdem wir also fleißig geübt hatten im Keller.
Wie habt ihr denn damals geübt? Also ja, ihr hattet ja keine Person, glaube ich, dabei, die so viel musikalisches Wissen hatte. Ihr habt das ja ganz alleine irgendwie gemacht.
Ja, wir haben uns das alle selber beigebracht. Wir haben also nach Gehör gespielt und das haben ja viele Rockmusiker auch, haben so, die dann früher, später berühmt wurden, haben ja so auch angefangen und es gibt ja viele von denen, die heute noch auch keine Noten können. Ich habe mir damals Grifftabellen besorgt und darauf habe ich das alles aufgebaut, die ganze Angelegenheit. Ich habe nie eine einzige Gitarrenstunde gehabt und meine Kollegen, soweit ich weiß, auch nicht.
Und warum habt ihr diese ganze Energie überhaupt aufgebracht? Also ihr habt ja wirklich von null etwas Neues gelernt. Also was war da, was hat dich da so fasziniert oder begeistert, was
du gerade gesagt hast? Ja, die Musik hat uns sofort fasziniert damals. Das war ganz ein total neues Klanggefühl, was man so bisher nicht kannte. Man kannte Elvis, den Rock'n'Roll und so weiter, aber dies war nun etwas, ich meine, die gesamte Musik kommt ja aus dem Blues, aber dies war ja nun etwas, möchte ich sagen, fortgeschrittener kann man nicht sagen in dem Sinne, aber es war eben was Neues. Und die damalige Jugend war total begeistert. Und dann saßen wir 1965, also wir hatten also erstmal alles im Radio gehört und dann 65 im Oktober, glaube ich, oder August, September, ich weiß nicht mehr genau, kam die erste Beatclub-Sendung und wir saßen natürlich ganz hier Band vor dem Fernseher. Damals, da lief, als davor lief, die letzte Serie, Westernserie, am Fuß der Blauen Berge, der letzte Teil, und danach kam der Beatclub, und damals hat sich der Wilhelm von Wieben, hieß der Ansager, hat sich entschuldigt beim Publikum, dass jetzt etwas Neuartiges kommt für die Jugend, und hat sich praktisch bei den älteren Herrschaften entschuldigt, dass sowas überhaupt über den Sender geht. Und dann haben sie auch als erstes damals im Beatclub die Yankees gebracht, die haben auf Deutsch halbstark gesungen, natürlich auch im Beat-Sound. Die haben sich noch nicht mal getraut, ein englisches Lied als erstes zu spielen, sondern erst eine deutsche Gruppe mit diesem Titel halbstark. Naja, und dann haben wir keinen Beatclub verpasst. Damals traten ja innerhalb von einer Dreiviertelstunde 7 Bands auf, was sich dann leider später alles verbessert hat, weil dann die Musik sich änderte. Also es war so, dass wir diese ganze Beat-Sachen von 65 bis 69 gab es damals die mit Maroons. Dann gingen wir alle beruflich auseinander. Aber wir hatten damals schon ein ganz schönes Spektrum hier an Auftritten. Also es ging bis tief nach Hessen, Hessisch-Lichtenau, über Göttingen hinaus, wie gesagt, und auch im Norden, der gesamte Harz, wo wir überall gespielt haben. Wir haben auch mit den Rettles im Vorprogramm mal gespielt. Ich weiß gar nicht mehr wo.
Also ihr seid gut rumgekommen mit eurer Musik und habt was gesehen und viele Leute dabei getroffen.
Ja, und wir sind dann rumgefahren. Es gab ja, wie gesagt, viele Beatbands, und es wurde ja damals, gab es die sogenannten Cola-Bille. Die waren von 19 bis 22 Uhr, samstagabends. Und um Punkt 22 Uhr war Schluss. Dann stand ein Polizist draußen und eine Dame vom Jugendamt. Und dann haben alle fluchtartig den Saal verlassen, weil sonst gab es Probleme. Und die Eltern standen noch meistens vor der Tür. Oder es wurde nachmittags gespielt von 16 bis 20 Uhr in den Kneipen, die Säle hatten hier in der Umgebung. Und wie gesagt, auch weiter weg. Wer einen Saal hatte, da wurde Beatmusik damals gemacht. Und nur live. Man kannte ja noch keine Disc-Jockeys. Es wurde nur nach Live-Musik getanzt. Mhm.
Und wenn du dir heute hier die Jugendlichen anguckst, auch die am gleichen Ort aufwachsen, an dem du auch aufgewachsen bist, also stell dir jetzt mal hier 15-Jährige vor, inwiefern ist das anders oder was siehst du da?
Ja, die haben heute natürlich einen schwierigen Stand. Wir haben damals die Lords, die Rattles nachgespielt und Beatles-Sachen. Die einfachen Beatles-Titel, ich glaube, der erste Titel war From Me to You von Beatles, was wir damals gespielt haben. Dann natürlich die Lords und Rattles, das waren ja deutsche Beatbands. Man hat das gesamte Spektrum damals von Liverpool gespielt. Small Faces, Eric Burden, The Animals und so weiter. Und ich habe ja später erst erfahren, dass damals in 60er Jahren auch nur in Liverpool über 400 Beatbands tätig waren. Mhm. Und so war das hier damals auch, nur eben im gesamten Umkreis. In jedem Ort gab es, wie gesagt, eine Beatband.
Und das ist heute ja nicht mehr so. Also, oder dass es so viele Livebands hier gibt.
Ja, heute ist das für die Jugend natürlich sehr schwierig. Erstmal ist die Musik bedeutend schwieriger geworden, schwieriger nachzuspielen. Und die Leute sind so verwöhnt. Damals war man ja mit diesem alten Sound total begeistert, war man zufrieden. Und heute wird alles skeptischer gesehen. Die heutige Jugend ist ja total verwöhnt durch einen bombastischen Zaun, der heute über die Sender geht und so weiter. Aber damals war das so. Das Erstaunliche ist ja, dass in den Oldie Nights, die wir jetzt in regelmäßigen Abständen noch machen, immer noch bis zu 500 Leute kommen und die ganz begeistert sind und eben sich an alte Zeiten erinnern
Warum kommen die immer noch?
Ja, warum
50 Jahre später. Über 50 Jahre später.
Ja, es wird der Soundtrack des damaligen Lebens gespielt und dabei treffen ältere Menschen auf ältere Menschen, um sich gemeinsam wieder jung zu fühlen. Und wie soll ich das sagen? Solange Nostalgie. Ist natürlich, ich meine, man muss ja davon ausgehen, dass die Stones sind ja auch schon an die 80. Ich glaube, der Schlagzeuger ist schon, glaube ich, 80. Mhm. Und die füllen ja auch noch Seele. Also ist die Musik nicht tot. Man hat die Feststellung, also muss man machen, dass so simple Musik zum Teil immer noch gut ankommt.
Und stell dir jetzt mal vor, ein Musikraum in Deutschland, da sind auch 15-, 16-jährige Jugendliche drin. Und die sollen jetzt was über Musik lernen. Und da steht ja auch heute in den Rahmenlehrplänen, Beatles und Stones sollen auch im Musikunterricht vorkommen. Stell dir jetzt mal vor, da sind so 25 oder 30, 15-Jährige vor dir. Wie würdest du das, diese Musik vermitteln an diese Jugendlichen?
Ja, das kann ich, kann das nicht. Ich habe das nicht gelernt. Aber zum Beispiel Jürgen Menge von Midlife Crisis, die sich später früher Explosion, der ist Musiklehrer und hat also auch in seiner Schule immer mit den Jugendlichen diese Musik gespielt und angefangen und hat Instrumente besorgt und hat das im Unterricht auch alles den Leuten vermittelt. Und die waren total begeistert, weil diese Musik ja verhältnismäßig simpel nachzuspielen war. Und darauf muss man dann auch aufbauen.
Das heißt, du würdest hauptsächlich auch dann die Jugendlichen selber Musik machen lassen?
Ja, sicher. Heute haben sie natürlich andere Vorstellungen, was sie spielen wollen. Es ist ja auch vieles machbar von dem, was heute geboten wird. Wenn man diese alten Sachen nachspielt, dann haben die auch wieder Lust, Musik zu machen, weil das eben nicht so schwierig ist. Wir haben ja angefangen mit Skiffle-Musik. Skiffle war ja auch über die Lords, was die beste Beatband Deutschlands damals gewählt wurde. Als gewählt wurde, Rettles waren genauso gut. Aber die haben ja auch alle mit Skiffle angefangen. Und auch die Beatles hatten die ersten Skiffle-Band, ich glaube die Quarrymen oder wie hießen die? Quarrymen. Ja. Die haben damals ja auch als Skiffle-Band angefangen, bevor sie dann ihren eigenen Sound kreiert haben. Und das hat uns eben alle so berührt. Mich damals, wie gesagt, dass ich sofort mir sagte, du kaufst dir eine Gitarre und machst diese Musik. Und das ging eben vielen Leuten so. Und dann haben wir uns glücklicherweise hier auch in so einem kleinen Ort zusammengefunden. Aber es waren ja auch, Schwarzwald ist ja kleiner noch sogar. Es haben sich überall Beatbands zusammengefunden. Natürlich unterschiedlicher Qualität. Aber ich meine, wenn man die alten Aufnahmen aus dem Starclub hört von Beatles und so, die sind ja auch nicht so grell. Ich meine, da waren die auch dann nicht so perfektioniert.
Und man hört viel mehr Mädchengeschrei als Musik.
Ja gut, deswegen haben die auch hinterher aufgehört, live zu spielen, weil denen das keinen Spaß mehr macht. Aber es war damals eben für uns alle begeisternd und das hat uns mitgerissen und das hat uns auch über die Jugend hinweg geholfen. Und mal sagen, wir haben immer was zu tun gehabt. Wir haben keine Langeweile gehabt.
Ich habe neulich so einen Artikel gelesen, den hat eine iranische Musikpädagogin geschrieben, die lebt jetzt in Kanada und arbeitet da auch an einer Uni. Und die hat einen iranischen Rockmusiker interviewt, der aus Teheran kommt und aber auch, ich glaube, auch inzwischen in Kanada lebt. Und als ich dieses Interview las, habe ich total an dich gedacht, denn der hat im Teheran auch mit zwei Freunden angefangen, Musik zu machen, auch Bass, Gitarre und Schlagzeug, also auch Rockmusik. Und dann hat dieser Musiker gesagt im Interview, bei Musik geht es nicht in erster Linie um die Musik, sondern um menschliche Beziehungen. Music is a happy byproduct. Also der hat gesagt, für ihn ist eigentlich die Musik, die gemacht wird, nur ein Nebenprodukt von der guten Kameradschaft, die er gespürt hat mit seinen Bandkollegen. Kannst du da das bestätigen oder kannst du das gar nicht nachvollziehen, was dieser Musiker da aus dem Iran sagt?
Ja, das ist ganz schwierig. Also ich habe festgestellt, damals gab es so viele Beatmusiker hier und es war ja auch ein gewisses Konkurrenzdenken da. Natürlich hat das Einzelne geschweißt, aber wir haben ja auch uns damals von einem Mitglied getrennt und es war menschlich, musste man natürlich zusammenpassen, das ist klar. Das ist aber heute noch in der Band so, wenn man menschlich nicht zusammenpasst, kann man heute auch keine gute Musik machen, weil das Publikum das in irgendeiner Form natürlich spürt. Aber ich kann nun da mit dem Iran, da kann ich gar nichts zu sagen. Also ich habe nur das Gefühl, dass diese Leute ein ganz anderes Feeling haben. Also die sind ja mit dieser Sache nicht groß geworden. Das ist ja denen mehr oder weniger, weiß ich, nicht aufgezwungen worden, aber die haben das dann gehört oder das weiß ich. Aber wir sind ja damit groß geworden.
Die haben schon dann auch Aufnahmen aus dem Westen bekommen und gehört, also so ähnlich wie in der DDR.
Das ja, auch das war. Können sie. Ja, wieso? Wir haben genau. wir haben ja auch gehört. Wir haben ja damals vom Radio aufgenommen auf einen Kassettenrekorder und haben das dann nachgespielt. Anders ging es ja gar nicht. Man musste ja irgendwie die Sachen... Und wenn der Beatclub lief, dann hat man auch einen Kassettenrekorder aufgebaut und hat das aufgenommen und hat das dann nachgespielt. Und es gab natürlich Leute, also ich habe es ja nur zum Bass geschafft, aber unser Solo-Gitarrist war natürlich noch begabter und er hat uns das dann vermittelt, was wir nicht mitbekommen haben.
Ja, ihr habt euch da gegenseitig dann geholfen.
Wir haben uns gegenseitig geholfen und dann den Sound kreiert. Und so ist das auch in den großen Bands gewesen. Die haben ja, die meisten Bands haben ja auch nie eine musikalische Ausbildung. Was heute natürlich auch ganz, es kamen ja später diese ganzen Musikschulen auf, wo die Leute ja an die Musik herangeführt wurden. Das gab es ja zu meiner Zeit gar nicht. Da gab es ja aber auch keine Musikschulen und nichts. Wir haben uns das alles selber beigebracht. Wir waren eben nur so fasziniert, wo wir das gehört haben. Dieses Feeling kann man, glaube ich, heute nicht mehr rüberbringen. Das empfinden nur die alte Generation, die jungen Leute, die natürlich das miterleben, bei den Oldie Nights, sind immer ganz überrascht und finden das auch ganz gut, dieses Feeling von damals. Und, aber wie gesagt, es wird vielleicht irgendwann verschwinden, ich weiß es nicht. Ich kann mit der Rapmusik zum Beispiel gar nichts anfangen heutzutage, was da gehört wird. Ist überhaupt nicht mehr melodiös und ich kann ja nichts zu sagen, wie das mal weitergehen wird. Auf jeden Fall waren wir fasziniert und bisher ist es ja auch so, dass immer noch genügend Leute davon begeistert sind. Und solange das so ist, werden wir auch weitermachen. Inzwischen haben wir ja noch, ich glaube, 17 Bands gehabt oder ich kriege sie nicht mehr zusammen. Nebenbei mache ich auch noch Jazz, also Dixieland Jazz. Wobei der ja auch vom Blues herkommt und auch sich gut verkaufen lässt und auch bei den Leuten eine für sich im Allgemeinen gut ankommt. Das ist immer parallel zu meiner, zu meiner Rockmusik gelaufen.
Ich glaube auch, dass diese Musik weiter bestehen wird auf irgendeine Art und Weise. Und dann frage ich mich, was ist das, was die Leute dann immer noch vielleicht in Zukunft auch wollen von dieser Musik?
Ja, das ist schlecht.
Oder was gibt die Musik den Leuten in Zukunft vielleicht noch?
Ja, ich glaube, dass das Geheimnis der ganzen Sache ist, wie auch zum Teil mit der Volksmusik, dass diese simple Musik, die zum Teil nur über drei Harmonien geht, einfach von dem Publikum reflektiert wird. Es ist so, dass die Leute darauf ansprechen. Es ist nun mal so. Es ist keine Oper, es ist kein Konzert. Ich hasse es, Konzertant zu spielen. Wir haben damals dann Ende der 60er Jahre, dann auch inspiriert durch Black Sabbath und solche Leute, haben wir dann, nachdem sich einer von uns getrennt hatte, haben wir mit drei Mann Impetus eine Hardrock-Band gegründet, haben Black Sabbath und sowas nachgespielt, Hendrix nachgespielt. Und dann haben wir nächtelang diskutiert über die Zukunft unserer Musik, über unserer Band auch. Es wollten, wollten sogar professionell das machen. Ich sage, da fühle ich mich nicht gut genug für. Ich kann verhältnismäßig gut nachspielen und das war es dann auch schon. Und mir machte Spaß. Aber wir haben nächtelang diskutiert über die Musikrichtung. Das kam ja dann Anfang der 70er Jahre. Dann war es im Beatclub so, früher traten in den 60er Jahren 7 Bands in einer Dreiviertelstunde auf und zum Schluss waren es nur noch 2 Bands. Die haben da stundenlange Soli gespielt, wo ich nichts mit anfangen konnte und haben sich da an der Gitarre produziert und das war dann damals dahinter die flimmernde farbliche Töne da.
Man konnte da braucht man auch andere Substanzen, um da voll mitzugehen, glaube ich. Bei der Art von Musik, von der du jetzt sprichst.
Ich persönlich habe nie Drogen genommen. Einige meiner Mitstreiter waren deren Sache nicht abgeneigt. Aber das war also nicht mehr mein Ding und dann haben wir uns ja auch Anfang der 70er Jahre getrennt, nachdem wir auch wir haben Black Sabbath nachgespielt und haben damals auch, waren ziemlich erfolgreich in der Gegend auch noch mit der Musik, aber das gab mir dann nichts mehr. Und dann gingen wir auch beruflich auseinander, weil die meisten Beatbands gingen auseinander, beruflich, meistens ja beruflich. Und gut, die Lords gibt es heute noch, die Rettles gibt es heute noch. Von den Rettles sind, glaube ich, noch Dieter Hildebrandt ist noch dabei am Bass. Hildebrandt heißt aber. Und Dicky Tarrach am Schlagzeug. Die beiden sind, glaube ich, noch von den Ur-Rettles dabei. Achim Reichel hat sich ja damals schon, glaube ich, 68 oder 69 ausgeklinkt. Mhm. Hat eine Solo-Karriere gemacht. Die Lords gibt es noch, ich weiß nicht, ob überhaupt noch einer von der Urbesetzung dabei ist. Aber wie gesagt, sie haben immer noch ihr Publikum und treten auf Stadtfesten und so weiter auf. Also wir treten nur noch auf Oldie Nights auf, weil da auch das Publikum hinkommt, das uns hören will. Und dann macht es Spaß zu spielen, irgendwelche Sachen, Stadtfeste und so, wo die Leute vorbeilaufen und so, das ist nicht mehr mein Ding.
Warum machst du immer noch diese großen Events? Also was gibt dir das heute noch? Was ist für dich da am wichtigsten?
Ja, die Freude der Leute, dass sie sich, wie gesagt, wieder fühlen wie damals. Und man sieht es ja auch daran, dass die ganzen Events in ganz kurzer Zeit ausverkauft sind. Es hat ja damals ein Polizist hier in der Nähe mit dieser Oldie-Sache angefangen. Ich glaube, das war 1980, hat der schon versucht, Halbdisco Oldies zu spielen. Und dann haben wir damals auch als erste Band einen halben Abend live gespielt. Und dann entwickeln sich die Oldie Nights hier so langsam. Und zweimal im Jahr waren halt auf einer Oldie Night. Dann nur nach Jahren nur noch einmal im Jahr, dann nur alle zwei Jahre. Und dann hörte er auf. Und ich habe das dann weitergemacht, weil ich einfach gesehen habe, die Leute freuen sich und kommen. Und es ist, die Resonanz gibt uns ja auch recht. Es ist ja, so eine Oldie Night ist innerhalb von einer Woche ausverkauft. Egal, wo eine Oldie Night ist, auf dem Heinzfeld, ein Bekannter von mir macht er auch dort. Du hast ja selber da mitgespielt und die Sachen sind ruckzuck ausverkauft und die Leute sind total begeistert. Sie haben doch wieder Hunger auf Live-Musik, weil die Retorte kann man auch zu Hause hören.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Natürlich ist auch in diesem Jahr eine Oldie Night im Harz geplant und wir hoffen, dass sie am 14. November stattfinden kann. Dann wollen wir das 55-jährige Bühnenjubiläum der Mad Maroons feiern und zwar gemeinsam mit neuen Rockmusikern, mit denen mein Vater erst seit kurzer Zeit zusammenspielt. Und es werden bestimmt wieder 500 bis 600 Menschen kommen, um zu Beatmusik ausgelassen zu tanzen und zu feiern. In ihrem Buch How Popular Musicians Learn plädiert Lucy Green dafür, Freude und Enthusiasmus auch als zentrale Ziele des Musikunterrichts an Schulen anzuerkennen. Dieser britischen Perspektive kann ich mich als Tochter eines Rockmusikers natürlich nur anschließen.